Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext ist heute nur ein ganz kurzes Wort. Es ist der Anfang des Lehrtextes und wir wollen uns gegenüber diesem wunderbaren Predigtwort erheben. Dort hören wir, wir sind allzeit getrost. Wir sind allzeit getrost. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diesen Lehrtext, den du uns geschenkt hast in unser Leben, zu diesem Sonntag, in diese Gemeinde hinein, Herr. Wir wollen dir Dank sagen, dass Paulus und Timotheus diesen Trost hatten. Und dass sie das in deinem Geist ausrufen durften, Herr. Wir wollen dich bitten, wenn wir jetzt nachdenken in dieser Predigt über diesen deinen Ausruf, den du den beiden geschenkt hast, Herr, dass wir etwas davon verstehen können, was es heißt, in dir getröstet zu sein, Herr, und diesen Trost auch anderen Menschen weitergeben zu können. Dass wir das aber verstehen und dass uns diese Freude über deinen Trost füllt, das wird nur dann geschehen können durch diese Predigt, Herr, wenn du dieser Predigt selber deinen Geist und deinen Segen schenkst. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Wir sind allzeit getrost. Liebe Gemeinde, ich habe einen Wunsch für diese Predigt und für das, was sie ausrichtet. Ich wünsche mir, und dafür habe ich gebetet, dass wenn Sie nachher Martini verlassen, dass Sie nicht nur den Predigttext auswendig können, das ist ja nicht so schwer, diesen Satz oder kurzen Satz, sondern dass Sie das richtig auch verstanden haben, dass wir getröstet sind, dass wir allzeit getröstet sind und dass Sie sich darüber richtig freuen können, über diesen Trost, den wir haben. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie das recht verstehen können. Und dem soll diese Predigt dienen, dass Sie diesen Trost recht verstehen, annehmen können und dann am besten auch rausgehen und dann anderen dann von weiter erzählen, wie gut es Ihnen geht, weil Sie diesen Trost in Jesus Christus haben. Ich habe diese Predigt überschrieben, Christen sind Menschen des Trostes. Ich habe drei Punkte mitgebracht. Erstens, wir sind des Trostes bedürftig. Zweitens, wir haben Trost in Jesus. Und drittens, wir dürfen diesen Trost weitergeben. Das Erste, wir sind des Trostes bedürftig. Die beiden, die das schreiben, also der zweite Korintherbrief ist nicht nur von Paulus geschrieben, da war auch der Timotheus dabei, die haben den zusammengeschrieben, das wird deutlich, wenn man den liest halt nicht und auch gerade den Anfang. Die beiden, die großen, großen Heroen des Glaubens, was sind das für Männer gewesen, der Apostel Paulus und der Apostel Timotheus, die beiden sind des Trostes bedürftig. Wenn Sie den zweiten Korintherbrief kennen, der ist nicht ganz so bekannt wie der erste Korintherbrief oder wie der Römerbrief, aber dann wissen Sie, wenn Sie ihn kennen, und es lohnt sich, den zu kennen halt, dass es ein Brief ist, in dem es die ganze Zeit um Leiden geht und um den Trost, den Paulus erfährt und den die Gemeinde erfährt, angesichts des Leidens. Wir haben das eben schon gehört, den Episteltext, das war ja der Beginn des zweiten Korintherbriefes, da haben sie davon geschrieben, die beiden, wie sie ganz schlimme Dinge erfahren haben, dass es ihnen so schlimm ging, dass sie dachten, jetzt müssen wir sterben. Die waren in einer Verfolgungssituation, vermutlich ist dieser Brief in Ephesus geschrieben worden, dort sind sie inhaftiert worden und die haben mit dem Ultimativen gerechnet, nämlich, dass ihr Leben zu Ende geht, dass sie hingerichtet werden. Aber nicht nur das, im zweiten, 11. Kapitel dieses Korintherbriefes, dieses zweiten, berichten sie davon, was sie alles erlebt haben. Gibt Paulus so einen kleinen Einblick in ja, den Dienst des Apostels. Er schreibt davon, dass er gefoltert wurde, dass er ausgepeitscht wurde, dass er Schiffbruch erlitten hat, dass er häufig Hunger und Durst erleiden musste halt. Also wenn man das liest, da sieht man, welches Elend diese Männer, die für Jesus Christus Apostel sein durften, durchleben mussten halt. Die haben viel, viel Dinge erlebt, die sie bedrängt und beschwert haben. Und unmittelbar vor unserem Predigtvers, da heißt es, wir seufzen hier in dieser irdischen Hütte und wir sind sehr beschwert, nicht? Das ist das Leben des Apostel Paulus und des Apostel Timotheus. Die seufzen in der irdischen Hütte und die sind sehr beschwert. Die machen viel Leid durch. Sie sind des Trostes bedürftig. Und Trostbedürftigkeit, das ist etwas, was die Bibel mit einem Wort bezeichnet, wenn Menschen trostbedürftig sind, dass sie in Trübsal sind. Also sie finden in der Bibel nicht das Wort Trostbedürftigkeit. Wenn die Bibel von Trostbedürftigkeit spricht, dann nennt sie das Wort Trübsal. Das gebrauchen wir nicht mehr so sehr in unserem deutschen Wortschatz, aber es ist ein tolles Wort, mit dem Luther dieses Wort Thlipsis, wie es im griechischen Urtext heißt, übersetzt hat. Also die haben Trübsal. Das ist ein Wort, das auch der Paulus und der Timotheus immer wieder gebrauchen, eben in dem bei dem Episteltext, den wir gehört haben, da hat es geheißen, der Gott allen Trostes, der uns tröstet in allerlei Trübsal, damit auch wir trösten können, die wiederum in Trübsal gefallen sind. Oder unmittelbar vor unserem Predigtvers, da heißt es, unsere Trübsal, also unsere Trostbedürftigkeit, nicht, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über die Maßen gewichtige Herrlichkeit. Paulus und Timotheus sind trostbedürftig, sie haben Trübsal. Und diese Trübsal, die bezeichnet einen Zustand, den nicht nur die beiden kennen, sondern auch wir alle. Trübsal ist etwas, wenn unser Leben ganz eng wird auf einmal. Wenn wir keine Perspektive sehen. Wenn wir bedrängt sind. Wenn wir Angst haben. Wenn wir in ganz negativer Weise merken, dass wir nicht die Herren über unser Leben sind, sondern dass unser Schicksal bestimmt ist von anderen Mächten, von anderen Dingen und die uns negativ gegenüberstehen. Das ist Trübsal. Das sind diese Trostbedürftigkeiten. Und wenn man das erfährt, dann ist der Mensch häufig in einem ganz niedergeschlagenen emotionalen Zustand. Und dann kommen ganz viele negative Gedanken. Dann hat man keine Freude mehr am Leben. Dann hat man keinen Spaß mehr an dem, was die Zukunft bringt, dann will man häufig nicht mehr. Solche Trostbedürftigkeiten, solche Trübsalen, die können ganz unterschiedlich sein. Bei dem einen ist so eine Trübsal der Tod eines lieben Menschen. Da ist jemand gestorben und obwohl man finanziell abgesichert ist, selber noch kerngesund hat, auch noch nette Kinder hat, aber man kommt über den Tod eines lieben Menschen nicht hinweg. Und das ist Trübsal für einen. Für den anderen ist es die Arbeitslosigkeit, dass man so mit Anfang 50 keinen Job mehr findet, dass einen keiner mehr haben will, dass man vermeintlich so im Arbeitsleben keinen Wert mehr hat. Das kann einen richtig runterziehen. Bei anderen ist es das Scheitern einer Ehe oder einer Beziehung. Da lebt zwar ein Mensch noch weiter, der ist nicht gestorben, nicht im biologischen Sinne, aber im sozialen Sinn. Da ist etwas zu Ende gegangen. Eine Beziehung zerbrochen, ultimativ, und das beschwert einen so, dass ein Trübsal, dass man so gar keine Freude mehr hat an dem Leben, was sonst noch da ist halt. Für den einen ist es die Ehelosigkeit, unter der er leidet, seine Einsamkeit. Ein anderer hat Trübsal durch das Mobbing. Ein anderer wiederum hat so viele Anforderungen, dass er dem nicht mehr Herr wird. Das ist dann wie so ein Lasagne-Effekt. Man hat so viele Dinge, dass man nur noch betrübt ist. Und dann ist man des Trostes bedürftig. Und ich denke, wenn Sie auf Ihr Leben schauen, dann wissen Sie alle davon zu berichten, wie Sie in Situationen waren, wo Sie Trübsal hatten. Wo was zu Ende gegangen ist, was Sie nicht wollten, dass es aufhört. Wo Sie eine schlimme Niederlage erlitten haben. Wo Sie eine schlimme Nachricht bekommen haben. Wo Sie dann über Wochen, über Monate, vielleicht über Jahre einfach in tiefer Trauer gewesen sind. Das sind Trübsale. Und diese Trübsale, die haben nicht nur der Paulus und der Timotheus erlebt, sondern wenn man die Bibel liest, alle Männer und Frauen der Bibel mussten durch Trübsale hindurch. Ob das ein Zachäus war, der hatte zwar viel Geld, hatte einen tollen Job, aber der war sozial geächtet. Ob das ein Elia war, nicht? Ich erzähle immer wieder von diesem großen, dem größten Gottesmann des Alten Testamentes halt, nicht? Der da eine tiefe Depression kommt, weil jemand ihm nach dem Leben trachtet, nicht? Die Königin Isabel. Da ist ein Petrus, nicht, der in Trübsal fällt und tief weint und traurig ist, weil es ihm nicht gelungen ist, Jesus Christus zu bezeugen. Und es sind Paulus und Timotheus, und jetzt könnte ich weitermachen in der Kirchengeschichte, erzählen eben von Martin Luther, von Paul Gerhard, das Lied wir eben gesungen haben halt, nicht, von Wilhelm Busch, von dem ich so oft erzähle, so meinem großen Predigervorbild halt, nicht, der seine beiden Söhne im Zweiten Weltkrieg verloren hat, nicht, der so viel Leid durchmacht, im Gestapo-Gefängnis gesessen hat, nicht. Was gibt's nicht für Trübsale? Wissen Sie, kein menschliches Leben ist davor gefeit. Und es soll niemand denken, der heute jetzt hier sitzt, und das wünsche ich. Ich hoffe, dass Sie alle sagen könnt, also momentan habe ich keine Trübsal. Aber wenn das so ist, dann heißt das nicht, dass das so bleiben wird. Vor Trübsalen, vor diesen Bedrängungen sind wir nicht gefeit. Die kommen in jedem Leben. Und glauben Sie mir, als Seelsorger hat man da eine Erfahrung, selbst wenn man es selber nicht durchgemacht hat. Aber die Menschen, die man begleiten darf, ich habe diesen Satz häufig gehört. Herr Pastor Latzel, das hätte ich nie gedacht, dass mich das mal betrifft. Dass die Ehe scheitert, dass ich arbeitslos werde. Nie hätte ich das gedacht, dass mir das mal passieren könnte halt. Aber das gehört zum menschlichen Leben dazu. Diese Trübsale. Auch für den Stärksten, auch für den Erfolgreichsten, auch für den Gesündesten kommen früher oder später irgendwann diese Dinge. Man darf Gott danken und loben, wenn das für den Moment nicht ist. Aber kein menschliches Leben ist davon gefeit. Und die Älteren unter uns, die wissen davon zu erzählen, die schon so ein paar Jahrzehnte hinter sich haben, wie selbst im glücklichsten und wunderbarsten Leben immer wieder auch solche Trübsale sind. Trübsal, Trostbedürftigkeit, das ist etwas, was zum Leben dazugehört. Das ist eine anthropologische Grundwahrheit. Das gehört zum menschlichen Leben dazu. Und es ist nicht nur eine anthropologische Grundwahrheit, es ist auch eine ekklesiologische Grundwahrheit, also eine gemeindliche Grundwahrheit. Nicht nur für unser ganz normales biologisches Leben, für unser soziales Leben gilt das, auch für unser gemeindliches Leben. Wir kommen immer wieder als Zeugen Jesu Christi in dieser Welt in Trübsale. Gerade auch um unseres Zeugnisses willen. Und die Bibel berichtet sogar davon, dass am Ende der Zeiten, wenn der Widersacher wiederkommen wird, die große Trübsalszeit kommen wird. So wird das wörtlich in der Bibel gesagt. Die große Trübsal kommt, wenn die Zeit dieser Welt zu Ende geht, gerade auch für die Gemeinde Jesu Christi halt nicht. Und wenn der Herr da nicht segnend eingreifen würde, dann würden wir da nicht durchkommen. Menschen sind trostbedürftig. Wir sind des Trostes bedürftig. So habe ich diesen ersten Punkt überschrieben. Wir brauchen Trost, weil wir in einer Welt leben, in einer gefallenen Welt, die nicht so ist, wie Gott das wollte, sondern in einer gefallenen Welt, wo es so viel Trübsale gibt. Aber, und damit kommen wir zum zweiten Punkt, Gott sei Dank, haben wir beladenen und immer wieder trübseligen Menschen den Trost, den wir brauchen in Jesus. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, wir haben Trost in Jesus. Wir haben Trost in Jesus. Ich habe das eben schon gesagt, Trost, liebe Brüder und Schwestern, ist kein Nebenkriegsschauplatz der Bibel. Das ist nicht so ein Randthema des Evangeliums, wie zum Beispiel die Frage, dass man sagt, beim Abendmahl muss ich da tatsächlich Wein nehmen, alkoholischen Wein, oder kann man da auch alkoholfreien Wein nehmen. Da kann man sich drüber nachdenken, das ist aber nicht zentral für den Glauben. Aber Trost, das ist was ganz Zentrales des Glaubens halt, nicht? Das ist eine Kernfrage halt, nicht? Das hat schon damit zu tun, das muss man wissen, dass der Heilige Geist, wir haben ja einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass der Heilige Geist im Griechischen heißt der Paraklet. Parakaleo, dieses griechische Wort, heißt trösten. Der Heilige Geist, also der Geist Jesu, der Geist Gottes, ist ein Tröster. Das heißt, damit ist das Wesen Gottes des Heiligen Geistes beschrieben. Wir lesen das zum Beispiel in Johannes 14, als der Heilige Geist verheißen wird. Da heißt es, da sagt Jesus, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Er schickt uns seinen Tröster. Und Gott identifiziert sich immer wieder damit, dass er Tröster ist, dass er Trost spendet, dass er das gibt. Wir haben das eben gelesen in dem Episteltext, nicht? Da hieß es, der Gott allen Trostes. Es gibt im Jesaja-Buch so ein ganz wunderbar, ach, das Jesaja-Buch ist voll von so Trostworten, Jesaja 66, so einen ganz tollen Vers, nicht? Da heißt es von Gott, da sagt Gott dem Volk Israel zu, die im tiefen Leid sind, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. So sagt Gott, ist er zu uns. für uns, die wir in Trübsal sind, in Bedrängung. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und der Prophet Jesaja, der geschickt wird zum Volk, nicht, der kriegt den Auftrag, nicht so nach dem Motto, mach die mal richtig rund oder sonst irgendwas, den Auftrag, den Jesaja kriegt, heißt, tröste, tröste mein Volk, nicht Jesaja 40, tröste, tröste mein Volk, nicht. Das ist übrigens auch Aufgabe von jedem Pastor halt, nicht. Im Dienst von jedem Pastor unterm Strich muss immer wieder rauskommen, dass Menschen getröstet sind halt, nicht. Das ist das Wichtige, weil das Evangelium eine Trostbotschaft ist. Und ich sage das immer wieder, das Tolle ist ja, dass wir das nicht nur selber erklären, auch unsere schlimmsten Feinde und Kritiker erklären das immer wieder, nicht? Sie wissen, ein Hegel, der hat gesagt, das Christentum ist nichts anderes als eine Trostreligion. Marx hat gesagt, nicht, die Kirche vertröstet die Menschen. Genau, die haben es auf den Punkt gebracht halt, nicht? Das ist das, was wir tun halt, nicht? Aber nicht mit leeren Worten, inhaltsleer, sondern mit einem Trost, der wirklich trägt, mit Jesus Christus, der einen nicht lässt, der einem Halt und Grund gibt im Leben. Das ist was ganz Wunderbares. Für all die Trübsal, in denen wir sind, für all das Leiden. Wir haben Trost in Jesus. Halleluja, das ist was ganz Wunderbares. Wir haben Trost in Jesus. Und es ist so toll, wenn man auf die Kirchengeschichte guckt, halt nicht zu erzählen und zu erleben, wie Menschen, die in schlimmsten Situationen waren, Trost hatten. Nochmal, der Paulus und der Timotheus, die sind in einer ganz schweren Situation. Da, wo sie sind, da werden sie verfolgt in Ephesus halt, nicht? Da sind sie im Gefängnis, nicht? Die haben einen Clinch mit der Gemeinde, an die sie schreiben. Das ist vor allen Dingen für Paulus, wenn man den zweiten Korintherbrief kennt, noch schlimmer als die Situation, in der er jetzt selber leiblich Schaden nimmt, sondern dadurch, dass die Gemeinde, die er in Korinth gegründet hat, sich so ein Stück weit von ihm abgewandt hat, sich lästerlich über ihn äußert, nicht? Das ist ihm eine ganz tiefe Bedrücktheit, nicht? Also dieses, wir würden heute sagen, dieses Mobbing, dieses Schlechtreden über jemanden, das bedrückt ihn total. Und auch vor Ort in Ephesus, wenn Sie ja die Apostelgeschichte lesen, halt, wissen Sie, als dann Paulus geht, da muss er nochmal die Jünger, die dort geblieben sind, trösten halt. Die lässt er traurig zurück halt, nicht? Ja, die haben ihre Trübsale, aber die sind getröstet. Das schreien die aus. Wir haben Trost, nicht? Wir sind allzeit getröstet in Jesus. Wir sind allzeit getröstet, nicht? Das ist der Predigtext und das ist das, was sie rausschreien. In all ihrem Leid, in all ihrem Elend, die haben Trost, weil sie Jesus haben. Und nicht nur die Männer und Frauen der Bibel, auch wenn man so auf die Kirchengeschichte guckt. Es gibt eine Frau, die mir wirklich ein Glaubensvorbild ist halt, nicht? Unglaublich, wie die festgehalten hat am Glauben, getröstet war und selber zu einer Trösterin geworden ist. Das ist die Marie Durand, das war eine französische Hugenottin, also die reformierten Glaubens war. Und die Hugenotten sind ja in Frankreich ganz stark verfolgt worden. Und die hatte gerade frisch geheiratet, die war 19 Jahre alt, da ist sie verhaftet worden. Aus keinem anderen Grund, nur weil sie eben der Bibel vertraut hat und nicht den falschen Lehren der Kirche. Und dafür ist sie ins Gefängnis geworfen worden. Tour de Constance, das ist der Turm der Widerstand, ist ein runder Turm, da ist sie inhaftiert worden. Für 38 Jahre. Für 38 Jahre. Das ganze Leben ist da den Bach runtergegangen. Keine Kinder, kein Leben mit dem Ehemann halt nicht. Und jetzt nicht so Gefängnisse wie hier in Oslepshausen, so nach dem Motto halt nicht, wo da auf Resozialisierung mehr Wert gelegt wird als auf Bestrafung, was ja auch gut ist, sondern wirklich mit Folter, mit allem, mit ekelhaftesten Bedingungen, die dort gewesen sind. Und diese Frau hätte aus dem Gefängnis entlassen werden können, wenn sie ihrem reformierten Glauben abgeschworen hätte. Und es wurde alleinhalb Jahr von dem Gefängniswärter ein Bericht verlangt von dieser Frau, wo gesagt wurde, hält sie noch an ihrem reformierten Glauben fest oder nicht. Und alle halbe Jahr schrieb er nur einen Satz, Glauben stand bei Marie Durand unverändert. 38 Jahre lang, bis sie dann begnadigt haben. 38 Jahre, da muss man sich vorstellen, was das für ein Leben ist, um Jesu Willen ins Gefängnis zu kommen. Aber das haben ihre Mitgefangenen berichtet, dass diese Frau unglaublich getröstet war. Und dass sie eines getan hat, als sie dort im Gefängnis war, das Evangelium fröhlich der Mitgefangenen verkündigt und andere getröstet hat. Die war in einer furchtbaren Situation, aber die wusste sich gehalten durch und in Jesus Christus. Und das ist was unglaublich Starkes, wenn man das halt in allem Leid, egal wie tief es runtergeht, zu wissen, da ist die Hand des Heilandes, des Gott allen Trostes und der hält einen fest. Das ist ein tolles Leben, wenn man diesen Trost hat. Übrigens, in unserem Heidelberger Katechismus geht das ja mit der ersten Frage los. Nicht? Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Nicht? Das ist nicht umsonst die erste Frage im Heidelberger Katechismus. Lernen unsere Konfirmanden nicht umsonst auswendig. Nicht? Und dann heißt es da ja in der Antwort nicht, dass ich mit Leib und Seele im Leben und Sterben nicht mir, sondern meines getreuen Heilands Jesus Christus eigen bin. Damit ist alles erledigt. Das ist die erste und wichtigste Frage dieses wunderbaren Lehrbuches. Wenn ich mit den Konfirmanden darüber spreche, dann muss ich denen natürlich auch erklären, wie man diesen Trost bekommt. Es ist ja kein Automatismus, dass man zu Jesus kommt. Wenn man denen dann erzählt, auch so ein bisschen von Beerdigungen, wo man Menschen begleitet, die in schlimmes Leid hineinkommen, aber dass man die auch trösten kann und dass die Trost haben vor allen Dingen, dann fragen die schon mal nach, wie kommt man denn dahin? Wie funktioniert das denn? Und dann sage ich ihnen immer die drei Bs, wie ich zum Trost komme. Bibel, Beten, Buße. Bibel, Beten, Buße. Bibel, Beten, Buße. Das erste ist die Bibel. Ich sage immer wieder, ihr müsst, wenn ihr Trost von Jesus haben wollt, im Wort Gottes lesen, auf Predigten hören, die bibeltreu sind. Psalm 119 heißt es, also ist nicht meine eigene Idee. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Also kann ich nur jedem empfehlen, wie so ein Arzt eine Medizin verschreibt, wenn du tief drin bist, wenn es dir nicht gut geht, dann liest den Psalm 23, lies ihn 10-mal am Tag. Richtig lesen, da wirst du merken, wie sich die Kraft Gottes entfaltet. Ich erkläre das den Konfirmanden immer so ein bisschen einfacher. Ich sage, wenn ihr irgendwo 100 Euro Schulden habt, nicht, das ist ja viel Geld für euch, und ihr wisst nicht, wie ihr die 100 Euro abbezahlen könnt, und es kommt jemand und gibt euch ein Sparbuch, wo 50.000 Euro drauf ist, und wenn ihr dann das anguckt, dann sagt ihr, ja, super, was machen wir dann die 100 Euro aus? Nicht? So könnt ihr dann dagegen gehen. So versuche ich denen das zu erklären. Im Wort Gottes lesen. Und dann sage ich ihnen das Zweite, beten. Beten. Bittet Gott darum. Bittet, dass er euch seinen Geist gibt, dass er euch tröstet. Und dann setze ich wieder bei diesem Sparbuch an. Ich sage, das eine ist ja, dass ihr aufs Sparbuch gucken könnt. Aber wenn ihr ein Sparbuch habt und habt 100 Euro Schulden, dann nimmt ihr einfach das Sparbuch, da geht ihr zur Bank und dann hebt das Geld ab. Da geht ihr zum Kassierer und dann sagt er, dann gib mir bitte 100 Euro. Und wenn ihr 50.000 drauf habt, könnt ihr auch 200 Euro erbitten. Und dann habt das Geld, was ihr braucht. Und dann erkläre ich denen, wie man Geld abhebt, das wissen die ja schon, auch heute mit 13, 14 Jahren, das ist gar kein Problem. Wie man den Trost kriegt, halt, das muss man ihnen dann so ein bisschen erklären. Beten ist nicht selbstverständlich, das glauben Sie mir, das war vor 100 Jahren anders. Nicht? Vor 100 Jahren, da mussten sie keinem erklären, wie beten geht. Heute ist das bei vielen nicht mehr Usus zu Hause. Halt, nicht? Da muss man den Konfirmanten erklären, da setzt man sich hin, da faltet man die Hände und dann sagt man zum Herrn Jesus, Herr Jesus, du siehst meine Situation, du weißt, wie es mir geht, wie traurig ich bin über dieses oder das. Ich bitte dich jetzt von ganzem Herzen, gib du mir deinen Heiligen Geist, auf dass er mich tröstet in dieser Situation. So einfach, sagen die dann? Ja, sage ich, so einfach ist das. Aber du musst es mit gläubigem Herzen tun. Und dann musst du darauf vertrauen. Und dann passiert das. Dann hebst du den Trost vom Tröster Gott ab, um diesem Bild vom Sparbuch zu bleiben. Also das Zweite, also die Bibel, das Beten. Und das Dritte, die Buße, also das Sündenbekennen. Das sage ich dann den Konfirmanden auch immer wieder. Ich sage immer wieder, bei manchen Leuten klappt das nicht. Das erlebe ich auch in der Seelsorge, wenn ich mit Menschen gehe. Und die merken und sagen einem dann, ich merke gar nicht, wie Jesus da ist und ich bräuchte ihn so momentan. Dass man dann so ein bisschen guckt, was ist denn euer Problem? Wo ist denn die Schwierigkeit? Und dann erkläre ich ihnen, wenn man an Sünde, die Gott einem gezeigt hat, festhält, dann ist das blockiert. Dann kann man nicht abheben von diesem Sparbuch. Das ist so ähnlich, wenn ihr zur Bank geht, nicht? Und ihr kommt nicht in den Geschäftszeiten, sondern ihr kommt freitagsabends um 23 Uhr. Die Bank zu, da kriegt ihr kein Geld, selbst wenn es euch am Konto ist. Halt nicht. Ihr müsst schon zu den richtigen Zeiten kommen. Gott hat rund um die Uhr geöffnet, sage ich dann immer wieder. Aber ein paar Dinge müsst ihr auch einhalten. Nämlich, ihr müsst ihm eure Schuld bekennen. Wenn ihr das nicht macht, wenn ihr nicht hingeht und wirklich sagt, vergib mir, ich bin ein Sünder, dann blockiert ihr, dass Gott euch mit seinem Geist füllen kann. Ich zähle dann immer wieder dieses Wort aus 1. Johannes 1. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit, das ist ja Jesus, ist nicht in uns. Also wenn wir sagen, so nach dem Motto, ist alles in Ordnung, alles super, auch die Sünde, die vermeintlich da ist, die negieren wir, die ist ja gar nicht so schlimm, dann ist Gott nicht bei uns, sondern können wir das nicht bekommen. Also wenn ihr Trost haben wollt, diese drei Dinge, und ich kann es, wenn ich es den Konfirmanden erkläre, euch ja nicht anders sagen, die drei Dinge, Bibel, Beten, Buße. Wenn ihr trostbedürftig seid, tut das. Lest die Bibel. Bittet Gott inständig, dass er euch Trost schenkt. Aber lasst auch von der Sünde ab. Und dann werdet ihr merken, wie Gott euch füllt und wie er euch Trost schenkt. Und zwar immer, alle Zeit, egal wie tief ihr drin seid. Ihr werdet Trost bekommen. Das ist übrigens das ganz Tolle. Ich habe letzte Woche mit einem Journalisten gesprochen und der hat mich so gefragt, ja, wie ist es das denn halt? Er hat überhaupt keine Ahnung von christlichem Glauben halt nicht. Kam zum Thema Leid. Ja, wie ist das denn mit dem Leid? Können Sie das erklären? Ich habe dem erzählt, Leid kann ich nicht erklären, aber ich sage, ich kann Ihnen eins erzählen aus meiner Erfahrung als Pastor. Wenn man gläubige Menschen begleitet, die wirklich tiefe Leiterfahrungen machen, die fallen nicht vom Glauben ab. nee, die werden stärker im Glauben. Wenn die tief drin sind, wenn die lieben Menschen verloren haben oder wenn die persönlich, gesundheitlich gescheitert sind oder wenn das Leben nicht mehr weitergeht, halt nicht. Wenn man dann spürt, da ist noch was, was mich trägt, und das andere alle weggebrochen ist, nicht? Da wird man im Glauben fast immer gestärkt. Ich habe es zumindest noch nicht erlebt, dass einer dann abgefallen wäre, sondern wenn wirklich einer im Glauben bei Jesus Christus war, in den Leidzeiten wird es immer noch tiefer, dieser Glaube halt. Allzeit, allzeit ist da Trost da. Und so sagt es ja auch der Apostel Paulus und der Apostel Timotheus hier. Wir sind allzeit getröstet. Und ihr dürft darauf vertrauen, egal was euch passiert in diesem Leben. Er, Jesus Christus, ist da. Und er ist allzeit euer Trost und hält immer für euch Trost bereit. Ein drittes und letztes, nicht nur, dass wir diesen Trost haben, nein, wir dürfen auch diesen Trost weitergeben. Wir dürfen diesen Trost weitergeben. Also ich sage ja bewusst nicht müssen, sondern wir dürfen, denn es ist ein großes Privileg, ein großes Privileg. Nicht nur, dass man Trost von Jesus Christus gespürt hat, dass man den in sich hat, sondern dass Gott es einem auch erlaubt, für ihn rauszugehen und andere zu trösten. Das funktioniert übrigens nur dann, wenn man selber wirklich getröstet ist. Also niemand kann zum anderen zum Tröster werden, wenn er selber den Trost nicht erfahren hat. Also eine Kanne Wasser, wo kein Wasser drin ist, wenn ich da hingehen will und will da irgendwelche Gläser mitfüllen, da passiert nichts. Die muss randvoll sein und die, dann kann ich ausschütten. Und genauso muss es mit einem Christen sein, wie bei so einem römischen Brunnen. Sie kennen diese unterschiedlichen Kaskaden, diese Ebenen halt nicht. Wenn die oberste voll ist, dann quillt es über auf die nächste ist voll, die quillt rüber und ist dann so alles voll und irgendwann plätschert alles nur noch runter halt nicht. Und so ist es für uns, wenn wir Christen sind, nicht? Wenn wir vom Trost gefüllt sind, dann wird das auch aus uns rausbrechen und dann dürfen wir andere Menschen trösten. Das sagt übrigens der Apostel Paulus, wir haben das eben in der Epistel gelesen, ich lese uns nochmal vor, da hat er gesagt in Versen 3 und 4 des ersten Kapitels, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir auch selber getröstet werden, von Gott. Das ist was. Halleluja. Das ist wunderbar. Wir haben Trost. Wunderbar, dass es uns gut geht. Aber das ist so stark, wenn einen das füllt vom Heiligen Geist, dass das auch rausquillt und wir anderen diesen Trost weitergeben dürfen. Und das ist toll. Das ist toll, dass wir das können und dass wir das dürfen. In den letzten Tagen und Wochen hat es ja so ein paar Auseinandersetzungen auch mit anderen Pfarrern gegeben, die erklärt haben, es gibt noch andere Wege zum Heil als über Jesus Christus halt nicht und hier die Evangelikalen in St. Martini und all so ein Quatsch, der da erzählt worden ist halt. Ich habe nun viele Auseinandersetzungen in den letzten 30 Jahren meines Lebens mit Theologen gehabt. Pfarrern, Pastoren, Superintendenten. Leute, die mir aber auch knallhart ins Gesicht gesagt haben, ich glaube gar nicht mehr an Jesus, es heißt gar nichts mehr. Tiefe, erschreckende Dinge. Und dann frage ich mich immer, wie die ihren Job machen wollen. Also ich kann so nach außen funktionell irgendwie so eine Gemeinde leiten, nicht, dass das Haus renoviert ist, kann auch eine Kanzelrede halten. Aber wie will ich diesen Beruf ausüben? Pfarrer sein ist ein toller Beruf, das ist wunderbar, man hat wunderbaren Menschen zu tun, aber ich sage, es gibt eine Situation, da will keiner mehr Pastor sein, wenn sie ein Kind beerdigen müssen. Ich bin begeistert Pastor, aber glauben Sie mir, wenn Sie dann durch die Türen der Sakristei in die Friedhofshalle gehen, die sind brechend voll dann, dann ist die Schule da, dann ist der Kindergarten da, dann sind alle da und alle sind traurig. Und dann gehen Sie raus und dann kommt es wirklich zum Ultimativen. Da müssen Sie den Menschen ja was sagen können. Das sind keine einfachen Situationen, aber ich darf Ihnen sagen, Gott sei Dank habe ich Trost. Gott sei Dank weiß ich, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und dann habe ich auch etwas, was ich selbst diesen Menschen in der ultimativsten, schlimmsten Situation sagen kann. Nämlich selbst, dass es dort Hilfe und Halt gibt. Selbst wenn ein Kind gestorben ist. Ich frage mich, was Menschen machen, die das nicht haben. Die dann auch irgendwie eine Rede halten müssen. Und dann kommt es zu diesen Plattitüden. Das ist schlimm. Ich habe das auch erlebt, wie Leute mir das bezeugt haben. Die sagen, ich kann das kaum mehr, weil man daran zerbricht. Da kann man kein Pastor sein, wenn ich diesen Trost in Christus Jesus nicht habe. Und nicht nur als Pastor, auch als Christ. Wenn ich hingehe zu einem anderen Menschen, da kann ich ja was weitergeben. Was will ich denn einem Menschen sagen, wenn ich keinen Glauben habe und der in einer schlimmen Situation drin ist? Ich bin 10 Jahre Notfallseelsorger gewesen. Ich habe diese Dinge auch erlebt, nicht? Wenn Leute in schlimmste Situationen gekommen sind, nicht? Und da kamen die Angehörigen halt nicht. Und die kommen dann hin und dann meinen die, irgendetwas erzählen zu müssen, so nach dem Motto, wird schon wieder. ja, was wird denn wieder, nicht? Wird alles gut, nicht? Das sind auch leere Hülsen halt, nicht? Aber es gibt etwas, was nicht leer ist. Jesus. Jesus. An dem kann ich mich festhalten halt, nicht? Das ist was ganz Wunderbares. Und nicht, dass ich in irgendeiner angefochtenen Situation, wo ein Mensch in tiefem Elend ist, jemanden zwangsmissionieren müsste. Das nicht, darum geht es ja gar nicht. Aber ich kann was geben. Ich kann was anbieten. Angesichts von Arbeitslosigkeit, wo einer denkt, mein Leben hat keinen Wert mehr und ich bin nicht wertvoll. Du kannst ihm sagen, das ist doch Quatsch. Da ist jemand, in dessen Augen bist du wertgeachtet. Jesus. Und wenn ich darauf verlässt, dann kannst du wieder neuen Lebensmut geben. Ich kann jemandem Trost zusprechen, wenn sein Ehepartner gestorben ist. Zu sagen, Mensch, da gibt es Jesus, ein Heiland halt nicht. Es gibt mehr als dieses bisschen, diese paar Jahre und Jahrzehnte hier auf Erden halt nicht. Es ist ein Trost, wenn man Menschen sagen kann, wenn sie Krebs haben, nicht. Es gibt mehr als nur das hier auf Erden, diese irdische Hütte. Es gibt einen Trost, der größer ist, Jesus Christus. Und das ist was ganz Tolles, dass wir die Ehre haben, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir diesen Trost erfahren haben in Jesus Christus, dass wir wiederum diesen Trost weitergeben dürfen. Das ist eine Ehre. Paulus spricht hier im zweiten Korintherbrief, im nächsten Kapitel nach unserem Predigtvers davon, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind. Botschafter an Christi Stadt. Also wenn Sie einen Sohn haben oder ein Enkelkind und der wird eines Tages Botschafter in Österreich oder in Italien oder in den Vereinigten Staaten, dann muss er das nicht werden, sondern das ist somit die höchste Ehre, die jemand erreichen könnte. Nicht, wenn jemand Botschafter wird, meine Güte, das ist eine hohe Ehre, nicht, wenn er unser Vaterland Deutschland irgendwo im Ausland vertreten könnte. Aber wissen Sie, wir müssen nicht in den diplomatischen Dienst des Auswärtigen Amtes eintreten. Wir alle, wenn wir Christen sind, wenn wir den Trost in Jesu Christi haben, dann sind wir schon Botschafter. So wie der Apostel Paulus und der Apostel Timotheus halt nicht. Wir dürfen es weitersagen. Wir dürfen es weitersagen. Und dazu möchte ich dich ermutigen halt nicht, auf andere Menschen hinzugehen in deinem Umfeld, die traurig sind, die Trübsal haben und denen weitererzählen von Jesus, auf dass sie getröstet werden. Nicht jetzt, damit die irgendwann Mitglied in der Kirche oder bei Martini werden. Nein, um die zu trösten. Du hast Trost, wenn du zu Jesus Christus gehörst. Und du darfst es weitergeben. Übrigens, das wäre was ganz Tolles, wenn du eines Tages dann abberufen wirst vom Herrn und Leute stehen an deinem Grab und sagen über dein Leben, Mensch, dieses Leben war wertvoll für mich, dieser Mensch hat mich getröstet. Wie der da war in der Situation, das war klasse. Das hat mir Halt und Kraft gegeben, der hat mich getröstet. Das ist was ganz Wunderbares, wenn Menschen das über das Leben eines anderen sagen können, das war ein starker Tröster. Und noch viel Größeres wird es natürlich sein, wenn wir in der Ewigkeit sind. Und stell dir mal vor, der Heiland Jesus Christus sagt über unser Leben, Mensch, bei all dem Falschen, was du getan hast, aber du bist doch immer wieder Tröster gewesen. Du bist zu anderen hingegangen und hast ihnen meine Liebe, meinen Geist weitergegeben halt nicht und konntest sie trösten. Das ist was ganz Wunderbares. Wunderbar, wenn das geschieht. Und wir dürfen da mitmachen. Wir dürfen das in unserem Leben geschehen lassen, nicht? Wir dürfen den Trost Jesu Christi in dieser Welt weitergeben, das ist etwas ganz, 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 ganz Wunderbares. Nicht jetzt für uns, dass wir direkt irgendwelche Anerkennung oder sonst was direkt dafür kriegen würden, sondern wir dürfen an dem großen Tröstungswerk Jesu Christi teilhaben, weil wir ja alle Zeit getröstet sind. Und wenn das in uns richtig stark ist, dann werden wir gar nicht anders können halt, nicht? Um dieses alte Erweckungswort mal einfach umzumünzen, halt nicht gerettet sein macht Retter Sinn, sondern man kann auch sagen, getröstet sein macht Tröster Sinn. Und das ist dann ein toller Sinn fürs Leben, zu sagen, ich bin getröstet, mir kann gar nichts passieren im Leben und im Sterben und jetzt darf ich hingehen in diese Welt und darf für andere Menschen zum Tröster werden, halt nicht mit diesem ewigen Trost, der uns in Christus Jesus geschenkt ist. Der Wahnsinn ist ja, dass um uns herum so viele Menschen leben, die noch ungetröstet sind. Und da möchte ich dir Mut machen. Also wenn du so richtig voll bist und dich richtig freust über den Trost, den der Heiland dir gegeben hat, dann geh ruhig zu anderen hin und werd für sie zum Tröster. Drei Punkte in dieser Predigt. Wir sind des Trostes bedürftig. Wir haben Trost in Jesus. Und drittens, wir dürfen diesen Trost weitergeben. Die Predigt begonnen und habe mir gewünscht und dafür gebetet, so habe ich ihnen gesagt, dass sie das mitnehmen können. Dieses Wort, das Paulus und Timotheus hier ausrufen, wir sind allzeit getrost. Wir sind allzeit getrost. Und das wünsche ich dir, dass du das weißt, dass du das glaubst und darauf vertraust, dass du allzeit getröstet bist in Jesus Christus. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und tröstenden Herrn. Amen.